Wenn ich da auf der Bühne gestanden habe und habe gefragt, so, hey, wer nutzt denn hier eigentlich Social Media, wer ist denn hier digitalisiert, haben sich von 100 Leuten 2 Leute gemeldet. Ich war geschockt.
Wachstumsinvestments, also in Marketing, in Sichtbarkeit, dass mehr Kunden, dass mehr Liquidität, dass mehr Umsätze in meine Firma reinkommen.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Der liebe Martin ist da und heute gibt's Real Talk über ja, Kontostruktur, Geldanlagen, Tagesgeldkonto, Geldfonds. Und ich freue mich riesig, dass du heute da bist zum zweiten Mal. Denn ich wurde aus der Community gefragt, hey, kannst du mal zum Thema Finanzen, Geldfonds mal einen Podcast machen? Ich habe jetzt nicht so den Überplan, habe aber direkt an dich gedacht, weil du der absolute Profi in sowas bist. Aber stell dich doch mal kurz vor, lieber Martin.
Danke, hallo Libo, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich zum zweiten Mal im Podcast sein darf. Das eine oder andere Mal durfte ich auf Veranstaltungen schon ein bisschen was erzählen. Martin Schwarz, mein Name. Ich bin Vermögensberater. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Finanzen, Kapitalanlagen, Vermögensaufbau, Steuergestaltung, also alles das, was dazu führt, dass man wirtschaftlich gut dasteht.
Sehr gut, mega. Wir wollen heute so ein bisschen drüber sprechen, aktuelles Thema, und das haben wir auch jetzt in den letzten Veranstaltungen, wo ich als Speaker unterwegs war bei Zukunft Handwerk, Sievert und so weiter. Viele Handwerksbetriebe haben gerade so ein bisschen Liquiditätsprobleme. Das hat mit den äußeren Umständen zu tun, das hat aber auch damit zu tun, weil sich Handwerksbetriebe darauf verlassen, dass sie empfohlen werden und nicht so mit dem Markt mitgehen. Und ich sage immer, yo, ihr müsst irgendwie eine gute Kontostruktur aufbauen und wenigstens ein bisschen Liquidität aufbauen, Steuerkonto aufbauen, dass das so ein bisschen getrennt ist. Und viele sagen so, ja, aber ich habe doch eh schon Liquiditätsprobleme und da bleibt wenig Kohle übrig. Wie kann ich das überhaupt machen? Was hältst du davon? Also von so Kontostrukturen, sollte man das unbedingt haben? Egal wie viel Geld man hat, egal wie wenig Geld man hat, man sollte auf jeden Fall damit anfangen. Oder was sagst du dazu?
Ja, also ich brauche definitiv eine Struktur und ich muss ganz klar an erster Stelle unterscheiden, welches Geld gehört mir, welches Geld gehört dem Finanzamt. Also da brauche ich eine vernünftige Planung, da brauche ich eine Liquiditätsplanung, eine Steuerplanung. Das in jedem Fall. Wenn am Monatsende nichts überbleibt, dann sollte ich mir aber vorangestellt mal die Frage stellen oder mich mit Themen beschäftigen, die mein Geschäftsmodell betreffen. Na, bin ich gut aufgestellt? Welche Kunden gewinne ich? Gewinne ich genügend Kunden? Wie ist mein kompletter Apparat? Was habe ich an Overhead? Was habe ich an Kostenstrukturen? Also wo sind Einsparpotenziale? Wo sind Wachstumspotenziale? Dass ich überhaupt in die Situation komme, dass Geld hängen bleibt. Und ob ich dann 3, 4, 5 Konten habe, ist erstmal dahingestellt. Ist jetzt gar nicht so relevant, nicht so kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass mein Business funktioniert.
Heutiges Thema Liquidität und Geldanlage. Viele Handwerksbetriebe kämpfen mit schwankenden Einnahmen. Warum ist es überhaupt wichtig, sich mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen?
Also ich unterscheide an der Stelle, insbesondere wenn es in den Betrieb hineingeht, unterscheide ich zwischen Liquidität und Anlage. Mhm. So, Liquidität ist im Privaten wie auch im Geschäft ist wie Luft zum Atmen. Wenn ich Liquidität habe, kann ich auf kurzfristige Situationen reagieren, kann ich kurzfristige Chancen ergreifen, kann ich kurzfristige Probleme lösen. In dem Moment, wo ich keine Liquidität habe, bin ich immer abhängig von einem Geldgeber, bin ich abhängig von einer Bank. Als Beispiel, wenn ich verpeilt habe, meine Steuerrücklagen vernünftig aufzubauen und mich da verkalkuliere und ich merke, weil ein Brief vom Finanzamt reinkommt, ich brauche jetzt nächsten Monat brauche ich 50.000 Euro, um das Finanzamt zu bedienen, und die Bank gibt mir das Geld nicht und ich habe nichts rumliegen, ich habe keine Liquidität, dann habe ich ein Problem. So, also sollte ich mich im Vorfeld damit beschäftigen. Und Liquidität, insbesondere in Unternehmen, ist wie Luft zum Atmen. Hat aber nichts, als auch gar nichts, als Kapitalanlage zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Da können wir gleich vielleicht später drauf eingehen, dass man auch Kapitalanlagen oder Vermögensaufbau über den Betrieb gestalten kann, wie man das machen sollte, wie man es nicht machen sollte. Aber Liquidität ist mal ganz vorangestellt, das ist das A und O. Und Liquidität ist nicht, dass noch KK-Linie frei ist bei meiner Hausbank, sondern dass ich wirklich Cash irgendwo auf dem Konto liegen habe. Und idealerweise, und das ist ja auch die Frage, die dahinter steht aus der Community, dass es für mich arbeitet und dass es nicht einfach nur brach liegt. Mhm.
Mach ich aus, alles gut. Okay, krass. Liquidität. Jetzt ist es so, dass die meisten Handwerksbetriebe sich ja erst mit Liquidität beschäftigen, wenn sie keine mehr haben und kurz vor Ende sind. Mhm. Wenn ich jetzt quasi eine Kontostruktur aufgebaut habe, ein Tagesgeldkonto habe, was würdest du empfehlen, wie sollte man so eine Struktur aufbauen und wie viel Geld sollte man tatsächlich dann auch rüberzahlen zu einem Tagesgeldkonto, um Liquidität aufzumachen, also so ein Rücklagenkonto oder halt auch Steuerkonto ist ja eh fix, was du rüberzahlst, aber zum Beispiel nur das Rücklagenkonto und vielleicht so ein Spaßkonto oder so. Hast du da irgendwie, wo du sagst, hey, das ist so die goldene Regel, wie viel, oder sollte man da individuell schauen, wie man das so macht?
Das ist ganz unterschiedlich und jeder Unternehmer hat natürlich auch ein eigenes Sicherheitsbedürfnis. So als Faustformel, wenn ich irgendwo so meine monatlichen Kosten für 3 bis 6 Monate irgendwo auf der Seite habe, und das immer so als Grundstock da liegen habe, als Sicherheit, dann ist das schon mal, also dann gehörst du zu 3% der Betriebe,
die das überhaupt haben.
Ja. Also da erstmal hinzukommen, das sollte die Aufgabe sein. Und wenn das dann gegeben ist, dann sollte das Geld natürlich auch arbeiten. Es gibt Unternehmen, die haben wesentlich mehr da liegen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, davon sprachst du eben, die haben aufgrund der aktuellen Lage, die da draußen vorherrscht, aufgrund der vieler Thematiken, die gerade nicht so rund laufen in Deutschland, hast du halt das nicht vorhanden, das Thema. Also die Liquidität in den Handwerksbetrieben, wie du eben schon sagtest, auch meine Erfahrung, die ist nicht im Überfluss vorhanden.
Ja, es gibt ein paar Betriebe, wie gesagt, da ist richtig was zustande gekommen und die haben das halt auch gut aufgebaut. Aber die meisten Betriebe, die sich dann auch mit Wachstum beschäftigen, ich rede immer so von inneren Investments oder nach außen Investments tätigen. Ne? So innere Investments sind für einen Handwerksbetrieb sowas wie Autos, Maschinen und Bürosachen und so weiter und so fort. Und äußere Investments sind für mich in die Sichtbarkeit, Marketing, Kunden und Sales machen. Ne? So, wenn ich aber gerade nur eine Seite bedienen kann, dann ist für mich immer klar, die Entscheidung zu treffen, okay, ich investiere erstmal nach außen, sodass ich quasi mehr Sales mache, mehr Kunden Anfrage kriege, mehr Angebote schreibe, mehr Abschlüsse generiere, um dann quasi nach innen Investments zu tätigen. Das ist immer so mein Credo, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt gerade beides nicht leisten, weil viele überlegen dann, okay, ja, ich hole mir noch ein Auto, ich hole mir noch hier, ich hole mir noch da und dann steht das Auto dann aber da und verdient keine Kohle. Ja. Was sagst du denn dazu? Also in Bezug auf Investments, wie sollte man, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht die Kohle im Überfluss hat und sag ich mal, nur ein gewisses Budget für Investments tätigen. Wo sollte man als erstes, sag ich mal, das Geld investieren, um sich vernünftig aufzustellen?
In Wachstums, wie du sagst, in Wachstumsinvestments, also in Marketing, in Sichtbarkeit, dass mehr Kunden, dass mehr Liquidität, dass mehr Umsätze in meine Firma reinkommen. Definitiv, weil ein Auto, wie du schon sagst, ist erstmal da, ist gebundenes Kapital. Und ein Riesenthema, was ich beobachte, wenn Leute investieren, und das ist halt auch, das führt halt dazu, dass viele, viele Unternehmer Liquiditätsprobleme bekommen. Als Beispiel, wenn 100.000 Euro Gewinn überbleiben und ich kaufe mir für 100.000 Euro, kaufe ich mir Materialien, ich kaufe mir Werkzeug, ich hole mir ein Auto, dann kann ich diese 100.000 Euro Investment nicht in einem Jahr abschreiben. Aber ich versteuere in einem Jahr die 100.000 Euro Gewinn. Das heißt, wenn ich investiere, muss ich immer auf die Fristigkeiten achten und muss dann eine vernünftige Liquiditätsplanung dahinter schalten. Ja, also ganz, ganz entscheidend, aber um konkret auf deine Frage zu beantworten, Leute, investiert da, wo es kurzfristig sofort einen Effekt bringt und Auto bringt nicht einen kurzfristigen Effekt.
Und im Nachgang, wenn du dann natürlich genug Sales gemacht hast und ich meine, ohne Sales stirbt jeder Betrieb, egal in welcher Branche, dann kann man natürlich innere Investments tätigen in Wachstum, in Mitarbeiter, in neue Büros, in neue Möbel und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ganz, ganz spannender Punkt, was eigentlich logisch ist, ist aber für viele total schwer, das zu begreifen, weil ja, dann wollen wir ein Mitarbeitervideo, dann wollen wir ein Imagevideo und dann will ich dies und dann will ich aber ein neues Logo. Aber das ganze Zeug bringt dir eigentlich keine Verkäufe. Ja, sondern bringt dir zwar irgendwie eine schönere Außendarstellung, aber nur durch eine schönere Außendarstellung verkaufst du natürlich nichts. Und da ist wirklich ein großer Haken. Und deswegen, Leute, wenn ihr investiert, dann auf jeden Fall erstmal nach außen und dann nach innen tätigen. Lass uns mal über Tagesgeldkonten sprechen. Mhm. Für viele ist das total das neue Ding, Tagesgeldkonten tatsächlich. Mhm. Wenn ich dann sage, so, hey, ihr könnt unter eurem Hauptkonto Tagesgeldkonten aufbauen und so weiter und so fort. Mhm. Was habe ich überhaupt davon? Was gibt es so für Zinsen? Kann ich jederzeit auf mein Tagesgeldkonto zugreifen oder ist das eher wie so ein Sparbuch? Ich muss zur Bank laufen und irgendwie da kann keine Überweisung tätigen. Kannst du so ein bisschen darüber was erzählen?
Also relativ simpel, ist in 2 Sätzen erledigt. Das ist ein ganz normales Konto, ist quasi das modernere Sparbuch. Es gibt noch Geldmarktfonds, die sind noch ein bisschen moderner, beziehungsweise haben ein bisschen höheren Ertrag. in dem Moment, wo ich ein Tagesgeldkonto habe, arbeitet mein Geld. Ich kriege ein bisschen Zinsen, das ist immer abhängig vom aktuellen Zinsniveau. Momentan liegen wir da je nach Bank zwischen 2 und 3, manche Lockangebote 3,5%. Und besser als dass das Geld einfach brach da liegt, definitiv. Okay. Gehe ich in den Geldmarktfonds, das heißt, dann müsste ich ein Depot eröffnen, dann habe ich vielleicht noch 1% mehr. Da ist der aktuelle Zins so um die 4%.
Ja, wenn wir schon mal auf das Thema sind, Geldmarktfonds. Was ist überhaupt ein Fonds?
Ein Fonds ist ein Finanzmarktinstrument. Fonds kommt aus dem Französischen, heißt Topf, glaube ich. Und letztendlich, so kann ich es mir auch vorstellen. Ne? Ich habe einen Topf und in diesem Topf sind verschiedene Anlagen drin. So, wenn man jetzt aus dem Aktienbereich mal erklärt, dann habe ich vielleicht, oder wenn ich eine Tesla-Aktie kaufe und Tesla schmiert ab, weil unser Freund Elon irgendwas Blödes auf Twitter wieder rauslässt, dann geht die Aktie runter, habe ich aber parallel noch BMW, Audi, VW drin, dann habe ich eine Risikostreuung und so funktioniert ein Fonds. Also Fonds übersetzt heißt, ich habe mehrere Anlagen gebündelt in einem Asset und habe dadurch eine Risikostreuung. Das funktioniert auch am Geldmarkt, dann habe ich halt verschiedene kurzlaufende Anleihen, die sind in so einem Fonds drin und der Schnitt daraus ist dann halt meine Verzinsung.
Okay, jetzt habe ich zum Beispiel als Handwerker gar keine Ahnung davon. Zu wem gehe ich denn da, der mich da gut beraten kann?
Zu mir.
Zu dir. Aber kann ich auch, wenn jetzt jemand, sag ich mal, jetzt nicht hier aus der Region ist, kann der auch zu seiner normalen Bank gehen oder sollte der das lieber sein lassen?
Also für ein Tagesgeld, mit dem Tagesgeldkonto machst du erstmal nichts verkehrt. Wo ich von abraten würde, ist, wenn du Riesensummen rumliegen hast, diese Riesensummen an irgendeine kleine Klitsche zu geben. Es gab vor 10, 15 Jahren gab es die Kaupthing Bank aus Island. Die hatten extrem hohen, überproportional hohen Zins geboten. Mhm. Da wäre ich immer schon vorsichtig, wenn jemand Angebote rausgibt, die nicht marktkonform sind. Und die Leute, die da investiert waren, die hatten Probleme, an ihr Geld zu kommen. Die haben die Zinsen nicht bekommen, die versprochen wurden, weil das Institut in Schieflage ist. Und ich habe halt eine Einlagensicherung in Deutschland bis 100.000 Euro. Wenn es darüber hinausgeht, wenn ich irgendwo bei einem Institut 500.000 Euro rumliegen habe, dann habe ich ein Problem, wenn es dem Institut schlecht geht. Und wir sind gerade in Zeiten unterwegs. Nicht nur Handwerksbetriebe haben gerade Probleme, auch Banken haben Probleme und viele andere Institute. Alles das, was in der Vergangenheit als sicher gegolten hat, weiß ich nicht, ob ich das so in die Zukunft übertragen würde.
Ist das überhaupt für einen kleinen Handwerksbetrieb relevant, so ein Geldmarktfonds? Also man denkt ja, okay, das ist eher für Banken und das ist für große Unternehmen. Weil man stellt sich ja alles so ein bisschen komplizierter vor, als es ist, glaube ich. Erklär das mal so ganz einfach, so für so ein Laien.
Also Geldmarktfonds oder Tagesgeld, der Unterschied ist ungefähr 1%.
Okay.
So. Und beim Geldmarktfonds ist eine Unterscheidung, das Thema, was ich eben angesprochen habe, diese Einlagensicherung, die gilt im Fonds nicht. In dem Fonds kann ich auch eine Million drin parken, weil das Sondervermögen ist. Selbst wenn die Bank pleite geht, das Geld, was im Fonds investiert ist, das ist meins, verbrieft. Also das ist ein Riesenunterschied. Ansonsten vom Handling her total einfach. Also stellst dir viel unkomplizierter vor, als es tatsächlich ist. Ich muss ein Konto oder ein Depot eröffnen, wie auch immer. So, und ich komme immer kurzfristig innerhalb von 2-3 Tagen an mein Geld ran.
Das ist ja meine nächste Frage. Also es hört sich ja eher so an wie Aktien. Also du investierst in irgendetwas. Mhm. Ja? So, jetzt sage ich, hey, pass auf, Martin, ich habe hier 100.000 Euro. Ich möchte in irgendeinen Fonds. Du berätst mich und sagst, hey, pass auf, der Fonds ist super. So, jetzt bekomme ich nachgelagert 3 Monate später Liquiditätsprobleme in der Firma.
Ja.
Und ich brauche von den 100.000 Euro brauche ich 50.000 Euro zurück.
Ja.
Easy oder problematisch?
Es kommt auf den Fonds an, wo du investiert bist.
Okay.
Wenn wir in einem Geldmarktfonds sind, überhaupt gar kein Thema. Es gibt keine Schwankungen. Wenn alle Börsen dieser Welt einbrechen, passiert da gar nichts mit. Und ich komme immer halt von 1 bis 2 Tagen, habe ich das Geld auf mein Konto gebucht.
Hm.
Ne? Habe keine Kosten, habe eine laufende Verzinsung, also alles entspannt, alles gut. Habe ich jetzt natürlich eine Anlage getätigt, die eigentlich auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist oder die da Sinn macht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Aktienfonds nehme, kann ich ja auch über ein Depot, kann ich theoretisch auch über eine GmbH bespielen, dann habe ich ein Problem, wenn ich Schwankungen habe. Also auch da muss man immer gucken, was lohnt für welches Unternehmen, wie ist meine Situation und da gilt, das habe ich vorangestellt gesagt, gilt die Unterscheidung zwischen Liquidität und wirklich Kapitalanlage. Das sind 2 komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
Okay. Jetzt ist es so, ich war vor ein paar Wochen auf einer Mastermind, da hatte einer so einen Kryptofonds. 16 Mio oder so. Du kannst als Privatperson 200.000, also mindestens 200.000 in diesen Kryptofonds und als Firma mindestens 1 Mio musst da reingeben. Und das auf 10 Jahre anlegen. was habe ich nach 10 Jahren davon? Also ich habe jetzt ein paar Sachen, ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt und die meisten haben gesagt, so ja, so wirklich viel dabei rumkommt da nicht wirklich. Mhm. Oder rätst du eher, wenn man in solche Sachen investieren, in so Fonds zu investieren oder sollte man sich selber damit beschäftigen und streuen? Weil ich habe jetzt gelernt quasi auf dieser Mastermind, hey, besser ist es quasi so ein bisschen, ja, überall so ein bisschen zu streuen, dass man da, wie haben die das genannt? Dass das Risiko halt nicht so groß ist, ja? Ja. Quasi Geld zu verlieren. Was hast du dazu?
Also Risikostreuung ist bei einer Kapitalanlage das A und O.
Okay.
Definitiv. Es gibt verschiedene Assetklassen, sei es Aktien, sei es Anleihen, Immobilien, Edelmetalle. Krypto ist immer heißer, dieses Thema. Vorangestellt ist halt wichtig, dass ich verstehen muss, was ich da tue. So, und dann muss man natürlich insbesondere im Kryptobereich auch ein bisschen auf die Regulierung gucken. Das ist in dem Bereich noch alles sehr, sehr frisch, sehr, sehr teilweise auch dereguliert. Wie gesagt, ich muss halt wissen, was ich da tue. Es gibt in allen Bereichen gibt es gute Assets, es gibt in allen Bereichen Sachen, da würde ich die Finger von lassen. Aber das ist extremst individuell, wirklich.
Okay. Und genau das machst du ja auch. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme und sage, yo Martin, ich habe jetzt hier 100.000, dann berätst du mich, wo könnte ich das am besten investieren?
Ja, erstmal würde ich gucken, wie bist du denn aufgestellt? Wo liegen die 100.000? Liegen die in deinem Unternehmen?
Oder
liegen die auf der privaten Ebene? Das ist ein Riesenunterschied.
Okay.
Es gibt Unternehmen, die haben eine Menge Kapital in ihrer Gesellschaft drin. Wenn ich deutlich mehr Kapital, Gewinnvorträge etc. habe, sollte ich mir über das Thema Holding mal Gedanken machen, weil wenn ich ein Unternehmen habe, also eine klassische Kapitalgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie der Name schon sagt, es gibt ja einen Grund dafür, dass die Haftung beschränkt ist. So, und wenn ich da jetzt aber 500.000 oder 1 Million Kapital in meiner Gesellschaft habe, habe aber ein Risiko über mein operatives Geschäft, dann habe ich das Thema nicht verstanden. Und dann sollte ich halt gucken, dass ich diese Haftungsmasse aus der Firma rausziehe. Idealerweise unter Steueraspekten habe ich eine Holding drüber gebaut oder baue mir dann eine drüber. Und dann kann ich es in der Holding arbeiten lassen. Da kann ich auch eine vernünftige Kapitalanlage machen lassen.
Dieses Thema Holding, das wird ja im Internet auch so krass aufgebläht alles. Am Ende ist ja eine Holding nichts anderes als eine GmbH, die nichts Operatives macht. Ja? Genau. Weil viele denken, ja, ich brauche jetzt eine Holding. Ab wann macht denn eine Holding überhaupt Sinn? Also viele haben dann 50.000 Euro Gewinn und denken, okay, ich mache jetzt mal eine Holding fertig. Mhm. Aber meiner Meinung nach, also ich bin jetzt nicht der absolute Profi, macht das dann eigentlich wenig Sinn bei 50.000 Gewinn.
Also eine Holding macht, ich bin auch kein Fan davon, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Ja, ja. Das ist immer Bullshit und so eine Holding hat laufende Kosten, ja, ich muss einen Abschluss machen etc. Aber grundprinzipmäßig kannst du sagen, wenn mein operatives Unternehmen deutlich mehr Geld erwirtschaftet, als ich auf der privaten Ebene brauche, um glücklich zu sein, um mir ein vernünftiges Leben so zu leisten, wie ich es mir vorstellen kann. Wenn da deutlich mehr Geld überbleibt, dann macht es keinen Sinn, das Geld im Unternehmen zu lassen. Es macht aber auch keinen Sinn, das Geld alles privat rauszuziehen, weil ich dann natürlich volle Lotte in die Steuerkeller renne.
Ja.
Sondern dann macht das Geld Sinn, das quasi nahezu steuerfrei in die Holding zu überführen und dann steueroptimiert daraus Investments zu tätigen, Kapitalanlagen zu kaufen, Aktien, Investmentfonds, Immobilien, whatever.
Viele denken ja, ich habe jetzt eine Holding und muss keine Steuern mehr zahlen. Ja, das denken ja, also das ist ja tatsächlich, dass viele sagen, ja, ich brauche eine Holding, dann bin ich ja steuerfrei. Also der Unterschied ist ja, ich aus der operativen GmbH mache ich Gewinne, 500.000 am Ende des Jahres übrig und sage, okay, alles klar, wir schütten in die Holding aus. Dann habe ich quasi einen ganz kleinen Steuersitz, 1,5-3%, glaube ich. Irgendwie.
1,5, ja. Ungefähr.
1,5. So, aus der Holding raus kann ich Investments tätigen, wie ganz normal bei einer normalen Firma, ja. So, wenn ich aber jetzt als Privatperson bin ich ja auch in meiner Holding, also ich bin ja in der, das ist ja meine Holding, und jetzt will ich mir aber aus der Holding privat etwas ausschütten, dann zahle ich auch wieder Steuern.
Dann zahlst du wieder Steuern, je nachdem, wie du es ausschüttest. Ne? Da gibt es natürlich wieder verschiedenste Modelle, wie man das steuern kann. Ne? Die Frage ist halt wirklich, brauche ich es auf der privaten
Richtig.
Ebene?
Ne? Und das, meistens brauchst du es ja nicht.
Das, was ich irgendwann mal gelernt habe, ich muss das Geld nicht besitzen, ich muss die Kontrolle darüber haben.
Yes.
So, und dann in dem Moment, wenn ich in meiner Holding Vermögen aufbaue und das Vermögen sorgt dann dafür, dass später meine Kinder übers Studium dann angestellt werden oder ich im Alter daraus noch Einkünfte beziehe, wenn ich nur noch die Füße hochlege und Getränke mit Schirmchen Strohhalm trinke, dann ist das auch okay.
Also mal wirklich so ganz simpel erklärt. Ich bin jetzt in der GmbH angestellt, in meiner eigenen GmbH, zahle mir ein Gehalt von 25.000 Euro im Monat zum Beispiel. Ja? Okay. So, habe ein Gehalt von 300.000 im Jahr. Ja? Mhm. So, jetzt verdiene ich ja eigentlich gutes Geld. Ich brauche nicht mehr Geld privat, ja, weil ich habe mein Häuschen, ich habe alles, was ich will, kann in Urlaub fahren und so weiter und so fort, aus meinem Gehalt. Meine Firma macht Gewinne. Diese Gewinne packe ich in die Holding. Mhm. Jetzt sagst du, wenn ich das jetzt ausschütte an mich privat, macht das ja eigentlich wenig Sinn, weil ich habe ja eigentlich schon ein relativ gutes Gehalt, ja, womit ich leben kann. Also brauche ich es ja privat nicht. Also, was hast du gerade gesagt? Ich habe einmal gelernt. Was hast du den Satz?
Ich muss das Geld nicht besitzen, genau, sondern ich muss die Kontrolle darüber haben.
Genau.
Wenn das meine heißt, Firma das Geld besitzt, kontrolliere ich meine Firma. Das Geld liegt nicht bei mir, aber ich kann ja entscheiden, wohin das Kapital fließt und was ich damit mache.
Genau, und daraus tätigst du Investments, entweder in irgendwelche Fonds, in irgendwelche Immobilien, in irgendwelche Firmen, was auch immer.
Genau.
Und dann vermehrt sich das.
Das ist halt extrem individuell und manche Sachen machen Sinn über so eine Struktur, manche Sachen machen Sinn, im Privatvermögen zu kaufen. Dann macht es keinen Sinn, über so eine Geschichte zu gehen. Also muss man immer individuell betrachten, ja.
Okay, wenn euch das Thema interessiert, Martin, absoluter Pro, was sowas angeht, packen wir natürlich hier unten in die Shownotes den Link, meldet euch gerne bei Martin, der kann euch da auf jeden Fall super geil unterstützen. So, gibt es irgendwas noch zu Geldmachfonds oder was dir einfällt, so wo wir sagen können, okay, man könnte vielleicht sogar auch in eine andere Richtung gehen in Sachen Liquidität, also nicht Liquidität aufbauen, sondern Vermögen aufbauen?
Ja, nochmal, die Grundprinzipien sind immer gleich. Ne?
Was hältst du von Immobilien?
Ich bin absoluter Fan von Immobilien. Ich habe selber Immobilien und berate zu diesen Themen. Es ist ein komplexes Thema und auch da kann ich ganz, ganz viel richtig, kann aber auch immens viel falsch machen.
Ja.
So, aber Immobilien zum Vermögensaufbau, wenn Liquidität da ist, wenn Bonität da ist, bin ich eigentlich blöd, wenn ich diesen Sachwert, und das ist eigentlich das, was unterm Strich immer stehen sollte, ich muss in Sachwerte investieren. Und Sachwerte ist alles das, was ich anfassen kann. Dazu gehören Aktien, dazu gehören Edelmetalle, das ist ein ganz, ganz heißes Thema gerade. Und ein Tipp an deine Community für die nächsten Jahre, das wird ein ganz, ganz großes Thema werden. Gold, Silber und ein paar andere Geschichten, aber auch das Thema Immobilien. Ja, das sind Sachwerte, die sind klassisch ideal für den Vermögensaufbau. Geldwerte, das ist das Pendant dazu, das ist alles das, wo Eurozeichen hinterstehen, das ist alles das, was der Inflation, das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Aspekt, alles das, was der Inflation ausgesetzt ist, das schmilzt meine Kaufkraft, das verbrennt Vermögen und dementsprechend sollte ich meine Liquidität, das war ja auch die Eingangsfrage aus der Community, soll ich die Liquidität zumindest so arbeiten lassen, dass die Inflationsrate einigermaßen ausgleicht. Und dafür ist ein Tagesgeld gut.
Also Investments tätigen in sichere Sachen und weil viele jetzt ja auch immer um die Ecke kommen, ja, ich mache jetzt hier mit Bitcoin und ich mache hier mit Krypto, aber das ist ja eher so ein bisschen also meiner Meinung nach, wenn du jetzt genug Kohle hast, ein bisschen rumspielen willst und daraus was generieren willst, okay, meistens geht das aber eher nach hinten los, weil wenn du keine Ahnung hast, was hältst du denn davon? Also jemand, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen Kohle und möchte es investieren, sollte der das direkt in Krypto ballern oder sollte der lieber sichere Sachen nehmen?
Definiere sicher. Ne? Für viele Leute ist Bitcoin sicherer als irgendwie ein Guthaben auf dem Konto. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin auch so ein bisschen Fan davon. Ich beobachte
ich
das
auch
die ganze Zeit und habe da auch so das eine oder andere schon mitgemacht seit ein paar Jahren. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand all-in geht, ohne Ahnung zu haben und dann auch irgendwelche Shitcoins kauft oder in irgendwelche komischen Projekte investiert, da halte ich gar nichts von. Also ich muss wirklich verstehen, was ich da mache und dann darf ich auch gerne einen Teil meines Investments in Krypto investieren, aber die, und jetzt sind wir wieder beim Thema, die Streuung sollte passen. Ich brauche eine vernünftige Asset Allocation, so heißt es. Das heißt, ich brauche eine Aufteilung, wie viel Prozent meines Vermögens in Cash, wie viel Prozent habe ich in Aktien, wie viel in Immobilien und ein kleiner Teil darf auch Krypto sein.
Okay, jetzt mal eine ganz spannende Frage. Jetzt, ich habe ja hier quasi 10.000 Zuhörer pro Folge und dann fragen die sich, okay, ja, ich würde jetzt gerne was machen und ich brauche jetzt einen Berater. Dann melden die sich aber nicht, weil die dann natürlich dann Schiss haben, was kostet denn überhaupt sowas und wie berät der mich überhaupt und ich kenne den ja überhaupt nicht und so weiter. Wie läuft eigentlich so eine Zusammenarbeit zum Beispiel ab? Läuft das so, okay, ich muss einmalig was zahlen, wird das eher über andere Geschichten gemacht? Kannst du sowas vielleicht damit ein bisschen in Sorge nehmen, den Zuhörern, wie sowas ablaufen könnte. Oder muss ich da jetzt direkt 30.000 Euro dem Martin überweisen, so nach dem Motto, damit der mich berät? So, weißt du, wie ich meine?
Ja. Gute Frage. Auch da gibt es am Markt unterschiedliche Modelle. Ich erkläre gerne meins. Wenn du als Beispiel, du investierst in Investmentfonds, dann ist es so, dass die Bank, die die Fonds ausgibt, die depotführende Bank, die dich berät, die hat einen kleinen Ausgabeaufschlag. Das heißt, du zahlst eine Provision. So. Und wenn ich Menschen berate, dann kriege ich einen Teil dieser Provision kriege ich ab. Dafür kriegen die Leute meine Dienstleistung, auch außer der Reihe. Das heißt, ich habe keine Öffnungszeiten. Ich setze mich auch mal mit den Jungs und Mädels
du abends bist oder immer Wochenende am Start, hin. Das genau. Kann ich bezeugen.
Und mach's teilweise ein bisschen anders als so die gängigen Institute.
Okay.
Das ist meine Arbeitsweise. Jetzt gibt es natürlich auch die ganzen Jungs, das ist auch so eine eigene Religion am Kapitalmarkt, Finfluencer, die alles auf ETFs, da sind keine Kosten drin, du kannst alles ganz easy und einfach selber. An der Stelle sage ich immer, wenn du mir jetzt ein Angebot machst mit deiner Abdichtungsfirma, ich kann ja auch ein Angebot von einem Polentrupp daneben legen, der es für die Hälfte macht. Die Frage ist, wo zahle ich drauf? Oder ich kann es selber machen. Aber ich habe zwei linke Hände, zahle ich hinterher doppelt. Also hole ich mir lieber einen Profi und das ist meine Meinung, damit fahre ich ganz gut.
Also ich brauche keine Angst haben, wenn ich mich bei dir jetzt melde und sage, hör mal Martin, ich hätte gerne Hilfe und berat mich mal.
Nö, ich bringe mein eigenes Geld mit.
Ja. Sehr geil. So, jetzt haben wir das Thema eigentlich hier komplett durch. Oder fällt dir irgendwas ein, was wir noch dazu erzählen könnten?
Nö. Im Endeffekt, die Ausgangslage ist, guck, dass euer Business funktioniert und wenn Geld überbleibt, überlegt.
Hast du noch den ultimativen Tipp für Handwerksbetriebe, wie sie ihre Ersparnisse am besten verwalten können?
Für Handwerksbetriebe nicht, aber für Leute, die Geld gerade überhaben und Geld wirklich langfristig in Sachwerte investieren wollen, beschäftigt euch mit dem Thema Edelmetalle. Gold, insbesondere Silber. Ja. Spannendes Thema.
Okay. Mega. Top. Ich glaube, das war's. Mehr haben wir zum Thema nichts zu sagen. Wir wollen halt ja auch nicht aufblähen hier und irgendwelche Bullshit-Themen bearbeiten. Deswegen gibt es ja noch, das kennst du ja schon, unser Fragebuch vom letzten Gast. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Fragen ja selber nicht.
Okay.
Und ich stelle dir mal die Frage und du stellst dann die nächste Frage für den anderen, ohne sie diese zu verraten. Ja, ob der Martin das beantworten kann, weiß ich nicht, aber ich stelle sie mal. Was wird sich in der Zukunft im Handwerk am meisten ändern?
Boah, spannendes Thema. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, das ist ja schon voll drin und das Thema Marketing, da muss ich einfach ein paar Sachen anders machen. Also wenn ich ein Handwerksunternehmen, so wie ich es klassisch seit 20, 30 Jahren kenne, wenn ich so die nächsten 20, 30 Jahre weitermache, dann laufe ich gegen die Wand. Das wird nicht mehr funktionieren. Aber im Endeffekt, was sich nie ändern wird, ich brauche gute Leute. Ich brauche eine gute Kommunikation, ich brauche gute Strukturen.
Ja, ich kann vielleicht dazu was sagen. Ich war die letzten drei Monate viel unterwegs und habe vor vielen Handwerkern gesprochen. Mir ist aufgefallen, das war wirklich krass. Ich habe ja hier jeden Tag mit Partnerbetrieben zu tun, die ja Innovation wollen und vorankommen wollen und sich mit solchen Sachen beschäftigen. Deswegen war mir das gar nicht mehr so bewusst, dass andere Handwerker das gar nicht so machen. Und wenn ich da auf der Bühne gestanden habe und habe gefragt, so, hey, wer nutzt denn hier eigentlich Social Media? Wer ist denn hier digitalisiert? Haben sich von 100 Leuten 2 Leute gemeldet. Ich war geschockt, tatsächlich. Und ich finde, da sollte der Handwerker endlich wach werden. Ja, egal, ob jetzt mit einem Berater, sich alleine beschäftigt, egal wie, er muss sich mit dieser Zeit in 2025 einfach beschäftigen. Die Menschen, die vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr, ja, und jeder spricht von Krisenjahr und wir haben eine Krise und keine Ahnung was und es wird immer schwieriger. Die Menschen, die dieses Jahr noch nicht wirklich Marketing nutzen, noch nicht wirklich auf Automatisierung setzen, auf Optimierung im Arbeitsalltag, auch in einem Handwerksbetrieb, die werden ja nicht langfristig, sondern auch relativ kurzfristig Probleme bekommen. Vor allen Dingen, weil viele junge Unternehmer nachkommen und diese jungen Unternehmer, die so 22, 23, 24, 25 sind, die sind in diesem ganzen digitalen Zeitalter auch aufgewachsen. Ja, ich mit 39, ich kann mich noch erinnern, als ich 14 war, da hatte ich ein Nokia 1610. Ja, da war nichts mit Digitalisierung. Also wir sind da so ein bisschen so reingekommen, ja, man beschäftigt sich damit. Aber diese ganzen jungen Leute, also wenn wir jetzt auf unsere Kinder gucken, ja, also mein Sohn weiß nicht, was eine CD ist und mein Sohn weiß, also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
So, und für uns war das alles so Standard. Und für die Menschen heutzutage oder für die jungen Leute, zum Beispiel auch hier wie so ein Gabri, der 18 oder 19 jetzt ist, ja, der kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir haben früher Musik über ein Discman gehört oder so eine Scheiße, ja. Aber auch in den Handwerksbetrieben, wer dann nicht mit der Zeit geht und jetzt diese Sachen angeht, der wird, und ich habe immer gesagt, ja, mittel- bis langfristig, kurzfristig, werden diese Leute vom Markt verschwinden, weil die jungen Leute auf Marketing, Digitalisierung setzen und einfach die Kunden bekommen, die jetzt eigentlich 20 Jahre bei einem Dachdeckerbetrieb waren, aber der in der Struktur, in der Kommunikation so schlecht ist, dass die Kunden unzufrieden werden und die jungen Leute genau wissen, wie sie das jetzt machen. Und deswegen rate ich jedem Handwerker, sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen, weil ansonsten bekommt ihr richtig Probleme. Ich will keinem Angst machen, es ist nur die reine Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Gut. Dann, ich guck mal eben hier, ob ich noch ein paar Infos habe. Nö, haben wir nicht. Dann, Martin, danke, dass du da warst. Waren schöne 25 Minuten. Hätten wir die ersten 5 Minuten mit aufgenommen, hätten wir jetzt wahrscheinlich ein paar 5 Minuten mehr. Aber ist ja nicht schlimm. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist, aber jedes Mal, wenn ich dich anrufe, bist du immer am Start. Finde ich immer sehr geil. Danke dir dafür. Ansonsten, liebe Leute, folgt uns super gerne. Schaut einfach bei Insta vorbei, Spotify, wo auch immer, LinkedIn. Da posten wir viel. Schreib uns, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ihr findet dir auch in den Shownotes den Link von Martin. Beschäftigt euch auch damit. Ich kann nur positiv darüber berichten, nicht nur bei uns, sondern auch bei Partnerbetrieben, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Alle absolut begeistert, geiler Typ. Und ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.